Herzlich willkommen im Literaturhaus Heilbronn. Ich begrüße die Schriftstellerin Katja Lange-Müller aus Berlin mit ihrem neuen, vielgelobten Roman Unser Ole. Dieses Buch, das kann ich schon mal sagen, ist ein Lesevergnügen, in dem es durchaus ans Eingemachte geht. Es geht um Mütter, die ihre Töchter nicht lieben. Es geht um Macht- und Lebenslügen. Es geht um einen kognitiv beeinträchtigten Jungen namens Ole und um ein Seniorenmodel mit Silikonbusen. Wie sich das alles zusammenfügt zu einem tragikomischen Kammerspiel, darüber sprechen wir gleich. Mein Name ist Anja Brockert. Willkommen, Katja Lange-Müller.
Dankeschön. Ja, ich freue mich natürlich auch über die volle Hütte. Wunderbar. Das ist wahrscheinlich das schönste Literaturhaus, in dem ich je lesen durfte.
Frau Lange-Müller, geboren 1951 in Ost-Berlin, vielfach ausgezeichnet für ihre Erzählungen und Romane, in denen sie oft von Außenseitern erzählen, von Menschen am sogenannten Rande der Gesellschaft. 2016 ist ihr letzter Roman Drehtür erschienen und jetzt, lang ersehnt, das neue Buch Unser Ole. Ein Kritiker hat für die Tonlage ihrer Bücher mal den Begriff Flüsterkomik gefunden, im Gegensatz zu Brüllkomik. Treffendes Wort für Sie, Flüsterkomik?
Ja, es ist ein sehr schönes Wort, obwohl ich nicht das Gefühl habe, dass alle meine Protagonistinnen und Protagonisten so leise sind. Denn oft ist ja doch irgendwie Berlin und Umland der Hintergrund und diese Gegend ist für, sagen wir mal, fürs Flüstern nicht gerade berühmt. Aber Flüsterkomik ist schön. Komik, wirkliche Komik, ist immer sozusagen die Rückseite des Mondes. Gute Witze haben immer die dramatische Kehrseite. Es gibt eigentlich Komik nur da. Das andere ist vielleicht Humor oder Fröhlichkeit oder Lustigkeit. Aber Komik hat schon den Hang ins Schwarze.
Ja, das Dramatische, was dahinter steht, und das wird in diesem Buch ja auch sehr spürbar. Sie führen uns in diesem Roman Unser Ole in so ein etwas verkommenes Haus am Rande Berlins im Märkischen Sand und in eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft aus zwei älteren Frauen und einem pubertierenden Jungen, eben Ole, um den herum sich sozusagen dieses Drama entwickelt. Ole bleibt als Figur erstmal ein bisschen am Rande. Im Zentrum stehen zunächst die beiden Frauen, Ida und Elvira heißen sie. Was verbindet die beiden?
Die beiden verbindet eigentlich nicht allzu viel. Ich lese das nachher vor, wie die sich kennenlernen. Es gibt nur ein Element, was sie wirklich gemeinsam haben. Die Elvira ist die Frau aus dem Osten. Es ist ein Umsiedlerhäuschen, in dem die sitzt. So, diese Dinger sind so in den 50er Jahren gebaut worden, nicht unterkellert. Zwei Stockwerke, so quadratische Häuser mit Dach. Und die war technische Zeichnerin. Also die ist eher selbstbewusst und übergriffig. Und lernt eben diese Ida kennen bei einer Seniorinnen-Modenschau in einem Karstadt-Kaufhaus. Und wie sie auf die Idee kommt, ausgerechnet zu ihr Kontakt zu suchen. Also offensichtlich macht diese Ida auf die Elvira einen selbstbewussten Eindruck, obwohl die Ida von ihrem Selbstbewusstsein schon eine ganze Menge aufgeben musste. Sie war mal sehr, sehr schön. Und sie ist eine Pionierin der Brustimplantation tatsächlich. Also das musste ich ernsthaft recherchieren, wann in Europa und Deutschland die ersten Silikonimplantationen vorgenommen wurden. Denn hätte ja sein können, dass irgendein Mediziner sagt, die spinnt. Zu der Zeit gab es die noch gar nicht. Sie waren in Europa und Deutschland früher erlaubt als in den Vereinigten Staaten, was mir auch neu war. Ja,
aber die beiden verbindet
natürlich, dass sie, ja, über Elviras Mutter ist nicht sehr viel bekannt. Die war eigentlich relativ neutral. Die hat sich für ihre Tochter nicht sonderlich interessiert, aber so ist das eben bei Nachkriegskindheiten. Ganz anders die Mutter von Ida, die hat diese Ida überhaupt nicht gemocht und hätte lieber einen Jungen gehabt. Das wiederum verbindet diese Ida später mit Manuela.
Denn mit der Tochter von Elvira, die dann ins
mit
Spiel
der Tochter von Elvira. Denn Elvira hätte für ihr Leben gerne einen Jungen geboren, hat aber stattdessen diese Manuela bekommen, die sie irgendwie schon als Kind irgendwie nicht besonders mochte. Sie wollte einfach einen Jungen, der ja intelligent ist und technisch begabt, so wie sie selber, sie ist ja technische Zeichnerin, ja, und gerne mit Matsch und Insekten spielt, so wie sie auch selbst und so. Und stattdessen kam dann diese sehr, sehr mädchenhafte Manuela, die dann auch noch sehr früh ihren Vater verloren hat, im Alter von 7 Jahren, und sich seitdem eigentlich immer mehr in sich zurückgezogen hat. Jedenfalls der Kontakt zu ihrer Mutter wurde schlechter und schlechter, ja.
Ida, das verarmte Seniorenmodel, ist eine Westpflanze, Sie hatten es gesagt, Elvira, ja, eine Ostpflanze.
Ja.
Wie wichtig war Ihnen das, dass diese unterschiedliche Herkunft, dass die zwei zusammenkommen?
Ja, das wollte ich einfach mal so rum haben. Ich wollte, dass die Westfrau bei der Ostfrau unterkriechen muss und nicht umgekehrt. Und dass die von der Altersarmut bedrohter ist als die andere. Ja, das hat schon damit zu tun, dass im Osten wird ja viel gejammert und viel geklagt über manches. Was aber meistens irgendwie so ein bisschen hinten runterfällt, ist, dass zumindest auf dem Lande 90% der Menschen so Wohneigentum haben, worum wir Großstädter, deren Mieten alle 3 Jahre um 15% steigen, die Landbevölkerung sehr beneiden.
Die beiden leben da also zusammen. Ich finde, sie haben auch ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis voneinander. Kann man schon sagen.
Durchaus, ja.
Ja. Also Ida wohnt da halt für Umme und arbeitet ein bisschen als Haushälterin und pflückt die
Vermögen. Na, vor allem ist sie ja irgendwie angeschafft worden, weil sie sich mit um Ole kümmern sollte. Aber die denkt überhaupt nicht daran. Die geht hinter dem Rücken von Elvira immer zur Dorfkosmetikerin und lässt da also die wenigen Kröten, die sie mit dem Seniorenmodeln verdient. Und ja, also außer, dass sie sozusagen über ihr verfuschtes Leben jammert, die hat sich ihr Leben lang von Männern aushalten lassen, so muss man sagen. Also hat deswegen keine Rente, hat außer diesen Seniorenmodel-Einkünften auch kein Geld, liegt genau aus ihrer Parterre-Wohnung, und diesen Umstand macht sich Elvira zunutze und bietet ihr ein Zimmer in ihrem Umsiedlerhäuschen.
Genau, und diese Abhängigkeit besteht natürlich auch darin, dass Elvira, sagen wir mal, auch nicht so gerne einsam ist, ne?
Nee, natürlich nicht.
Also die hängen da irgendwie zusammen, ja.
Ja, und dieser Ole, das muss man wissen, das ist also ein richtiger Brocken. Der ist über 2 Meter groß und 150 Kilo schwer. Und wie gesagt, kognitiv beeinträchtigt. Sein Intelligenzquotient wurde auf zwischen 30 und 40 geschätzt, als er ein Kind war. Und demzufolge, ja, er ist spätpubertierend, also er pubertiert zu einer Zeit, wo die meisten Jungs mit der Pubertät schon fast durch sind, was er eben auch tut. Er legt Hand an sich, wie man vornehm sagt, und das kann Elvira überhaupt nicht ertragen, dass er also irgendwie unter seiner Fußballbettdecke onaniert. Und er hat auch die Eigenart, irgendwie sich nur noch Ole zu nennen. Er hat irgendwann zufällig ein Fußballspiel gesehen und hat die immer schreien hören, Ole, Ole, Ole. Und ist vollkommen überzeugt davon, dass er gemeint ist, ne? In jedem Falle. Ne?
Also wir merken es schon, dieses Buch hat trotz der Tragik sozusagen auch seine komischen Seiten. Was ich ja interessant finde, Frau Lange-Müller, ist, dass Sie zwei ältere Frauen, also man kann ja schon wirklich sagen, betagt, nicht?
Ida, ja, ich bin ja auch nicht mehr jung, also...
Naja, das gibt's in der Literatur, meine ich, nicht so häufig,
nee,
dass ältere Frauen wirklich die Protagonistinnen sind. Also man könnte schon fast sagen, da haben sie nochmal eine neue Randgruppe entdeckt.
Ja, oder auch,
warum diese
oder auch
Entscheidung?
Eine neue Leserschaft. Denn ich habe irgendwann mal vernommen, dass 80% der Buchkäuferinnen, in dem Fall muss man wirklich von Buchkäuferinnen reden, eben Frauen sind und bevorzugt die Altersgruppe zwischen 40 und 70.
Aber was hat Sie daran gereizt, jetzt zwei ältere Frauen zu nehmen? Also was ist
ich bin ja selber nicht mehr jung. Ich bin 73 Jahre alt. Also alle meine Freundinnen und so sind natürlich mit mir gealtert. Das ist einfach, das ist eine Zeit, wo man noch nicht wirklich ganz alt ist, aber schon wirklich alt. Und wo man verschiedene Probleme plötzlich hat, die man vorher einfach nicht auf sich zukommen sah. Und natürlich die Sache mit der Einsamkeit, wie gesagt, ich habe das Buch während der Corona-Zeit geschrieben. Und solche Oles sind mir natürlich auch begegnet. Mhm. Da hieß es ja dann immer, wir sollen alle zu Hause bleiben. Na gut, also ich wohne im Berliner Wedding und da gibt es so ungefähr 10% der dort mehr oder weniger Ansässigen, die gar kein Zuhause haben, die sozusagen auf der Straße leben. Unter denen, die auf der Straße leben, es gibt in Berlin nicht mal mehr einen psychiatrischen Notdienst, das muss man sich mal geben. Unter denen sind natürlich auch Menschen, denen du deutlich anmerkst, dass sie also entweder ein psychisches Problem haben oder ein physisches oder ein psychisches und physisches und noch 100 andere Probleme dazu. Ja? Irgendwie wusste ich, dass ich diese beiden älteren Frauen mit etwas konfrontieren muss, was ganz anders ist als sie.
Sie hatten es eben schon so ein bisschen angedeutet und es geht am Anfang, steht ein schönes Zitat, ganz kurz, ja, ja, immer sind die Mütter schuld. Das haben Sie dem Buch vorangestellt von der Teilnehmerin einer Gruppentherapie und tatsächlich ist ein zentrales Thema in diesem Buch distanzierte Mütter, die ihre Töchter abgelehnt haben. Warum wollten Sie davon erzählen?
Also Frauen meiner Generation, nicht wenige, und das betrifft also wirklich nun nicht nur Frauen, die jetzt etwa in meinem Alter sind. Das hat mich immer sehr gewundert, dass mir viele von denen erzählt haben, dass ihre Mütter lieber Jungs gehabt hätten. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Insbesondere eine Freundin habe ich gefragt. Also die Mutter dieser Freundin hatte 3 Töchter und wurde nach dem Krieg von ihren Nachbarinnen beneidet, die Söhne hatten. Und die sind ja alle gefallen, irgendwie mehr oder weniger. Und dann sagte die Nachbarin sowas Ähnliches wie, naja, Mädchen fallen ja nicht. Oder wenn man von gefallenen Mädchen redet, dann meint man was ganz anderes. Ich habe das einfach zu oft gehört und mein Verhältnis zu meiner Mutter war auch nicht das Allerbeste, muss ich sagen. Und auch die hätte eigentlich lieber einen Sohn gehabt.
Ihre Mutter war eine hohe DDR-Funktionärin, ja. Mitglied der ZK, der SED.
Und Beauftragte für Frauenfragen. Mhm. Immerhin ist es ihr gelungen, den Paragraph 218 abzuschaffen. Ne? Das ist ihre einzige Glanzleistung gewesen im Leben. Als ich klein war, kannte ich sie gar nicht. Sie studierte an der Komsomol-Hochschule in Moskau und dann an der Parteihochschule. Ich habe die eigentlich erst kennengelernt, als ich 7 war. Und vorher war ich in so einem Wochenkinderheim. Meine Oma hat mich immer abgeholt am Wochenende oder auch nicht, je nachdem. Und wenn man 7 ist und man lernt seine Mutter kennen, ist das schon mal ein schwieriger Start, sagen wir es mal so. Und es blieb auch schwierig. Mhm. Aber meine Mutter ist irgendwie ganz anders als diese alten Frauen gewesen. Also völlig anders.
Würden Sie sagen, die Frauenfiguren in Ihrem Buch hassen andere Frauen oder ist das zu einfach?
Also Hass würde hier zu weit gehen, denke ich mal. Wobei die Mutter, also diese Elvira, die konnte die Manuela wirklich nicht leiden. Also so ganz und gar nicht. Dazu kommt, dass eben auch sie einen bestimmten Verdacht hegt, weil diese Manuela von ihrem Vater sehr verwöhnt und vergöttert wurde. Bei der Ida ist es ein bisschen anders. Die hatte einfach eine strenge Mutter, die während des Krieges auch als Krankenschwester gearbeitet hat in Lazaretten. Und die war einfach sauer, weil dieses Kind so wunderschön war. Also schon als kleines Mädchen war diese Ida viel schöner als deren Mutter jemals. Und das, jedenfalls interpretiert es die Ida so, hat also ihre Mutter sozusagen mit Neid vergiftet. Mhm. Neid auf die Tochter.
Also vielleicht ist Hass das falsche Wort, das stimmt. Aber ich glaube, was beiden Figuren, Frauenfiguren inhärent ist, das ist, dass sie sich selbst nicht lieben können.
Das ist eben auch eine Folge davon, wenn man als Kind nicht geliebt wird. Das genau. Passiert einfach relativ oft. Und irgendwie geht es ja um diesen Ole, der so nicht nur kognitiv beeinträchtigt, sondern auch autistisch ist. Und irgendwie etwas, was alle drei Figuren verbindet, ist, dass diese beiden Frauen und eigentlich auch die Manuela, die später dazu kommt, das sind Sozialautistinnen. Das andere Motto, was drin steht, das ist ja von der Gruppenpsychotherapeutin, die sagt, sie durchschauen einander, aber sie selbst kennt keine. Und diese beiden Frauen, die Ida und die Elvira, die versuchen einander so ein bisschen auszutricksen am Anfang. Denn die Elvira muss ja bald aus dem Leben scheiden damit sich die Handlung so richtig entwickeln kann.
Noch kurz, bevor wir ein Stückchen aus dem Roman hören. Sie schreiben im Prolog zu diesem Buch, dass die Geschichte nicht erfunden ist von Ida, Elvira, Manuela und Ole. Wie kam diese Geschichte zu Ihnen?
Die Geschichte ist von vorne bis hinten erfunden.
Und, ach so.
Das ist ein absoluter Fake. Das habe ich gemacht, weil es mir so auf den Keks geht, dass jetzt alles autofiktional sein muss. Und da man ja relativ oft sowieso gefragt wird, woher man diesen Stoff bezogen hat und ob man das selber erlebt hat, habe ich gedacht, mache ich das mal so. Und,
gut, also ich bin Ihnen schon mal auf den Leim gegangen.
Ja, manche sind mir auch nicht auf den Leim gegangen. Aber es ist natürlich eine Geschichte, die sich so oder ähnlich tatsächlich abspielen könnte. Also so ganz entfernt, wirklich nur den allergröbsten Plot hat sich in meiner Bekanntschaft, in einer Familie, die mir bekannt ist, so etwas Ähnliches ereignet. Das war auch ein kognitiv beeinträchtigter Junge, groß und kräftig, der auch bei seiner Großmutter abgegeben wurde. Die hatte irgendwie offensichtlich tatsächlich ein bisschen Bechterew und war nicht mehr ganz sicher auf den Beinen. Und sie ist eine Treppe runtergestürzt und hat sich wirklich das Genick gebrochen. Und die pucklige Verwandtschaft war natürlich der Auffassung, das war der. Der hat sie geschubst. Ne? Aber die habe ich nur so schemenhaft, diese Geschichte hatte ich. Und ansonsten hatte ich eben die Erfahrung. Das Wichtigste war, ich konnte eigentlich erst anfangen, das Buch zu schreiben, als mir in dieser Corona-Zeit dieser Ole begegnete, von dem ich gar nicht weiß, wie der hieß oder so. Es war einfach ein großer, schwerfälliger junger Mann, der sich immer, wenn die Kinder den Spielplatz verlassen hatten, als sie ihn überhaupt wieder benutzen durften, immer auf so eine Bankkante setzte und so schaukelnde Bewegungen machte und dann wieder aufstand und ging. Erst da war mir klar, also womit ich diese Frauenfiguren konfrontieren muss.
Ja. Jetzt hören wir mal ein Stück aus dem Roman. Katja Lange-Müller liest den Anfang von Unser Ole.
Ja, ich lese mal den Anfang, obwohl ich schon einiges vom Anfang gesagt habe, aber geschrieben ist es ja doch was anderes. Kleines Haus am Wald, morgen komm ich bald. Diesen Herbert-Roth-Schlager aus der Zeit ihrer Jugend hatte Ida vor sich hingesummt, während sie ihren Koffer packte, um am nächsten Tag bei Elvira einzuziehen. Der alte Schrankkoffer vom Flohmarkt war derart geräumig, dass er beinahe ihre gesamte Garderobe fasste, zumindest jene etwa 40 Kleidungsstücke, die sie noch schön genug fand. Und das freute sie, um es mit einem ihrer Wörter zu sagen, diebisch. Denn einerseits konnte sie so den Wunsch ihrer neuen Hausherrin erfüllen, und andererseits wurde sie notgedrungen, endlich mal ein paar olle Fummel los und das meiste von dem billigen Glitzerkram, der sich ineinander verheddert auf dem Linoleumboden ihrer Einzimmer-Erdgeschosswohnung häufte. Ihren Notgroschen, 3 echt goldene Schmuckstücke, hatte sie ja eh längst versilbert und in der finsteren Bude, die sie nach dem Ende ihres letzten einigermaßen festen Verhältnisses mieten musste, auch nur eine Notlösung gesehen. Aber die Tür zur Notlösung, dachte Ida, die werde ich morgen hinter mir zuschlagen, für immer, egal wie es kommt. Bring nicht mehr als einen Koffer voll persönlicher Sachen mit, hatte Elvira am Telefon gesagt. Ich hasse zu viel Zeug, das bloß rumliegt, Motten anlockt, Staub fängt. Alles, was man wirklich zum Leben braucht, ist ja schon hier. Doppelt und dreifach sogar. Das war nun etwa 2 Jahre her. Noch ein Jahr davor waren die beiden Frauen einander zum ersten Mal begegnet in einem Karstadt-Warenhaus bei einer Modenschau für Seniorinnen. Ida war eins der 3 Mannequins gewesen, Elvira eine Kundin, die zufällig unter das nicht eben zahlreich versammelte Publikum geraten war und nichts für sich gesucht hatte, sondern ein Pullover für ihren Enkel Ole, der damals gerade 15 wurde und, wie Elvira klagte, wuchs, als würde man Dünger an ihn verfüttern. Hatte die ehemalige technische Zeichnerin Elvira, die sich gern ihres unbestechlichen Blicks rühmte, Ida tatsächlich auf Anhieb sympathisch gefunden oder keimte da bereits ein Plan? Jedenfalls war sie bis zum Ende der Show geblieben und dem Mannequin Ida, das umgezogen, aber nicht abgeschminkt davoneilen wollte, hinterhergelaufen. Durfte ich Ihnen eventuell noch ein paar Minuten Ihrer kostbaren Zeit stehlen? Hatte Elvira Idas Mantelärmel ergreifend gesäuselt. Es wäre mir eine Ehre, eine so attraktive, wunderbar selbstbewusste Dame wie Sie zu einem Gläschen Sekt einzuladen. Und Ida, wehrlos gegen Komplimente, folgte ihr huldvoll lächelnd in das Kaufhausrestaurant. Seit jenem Tag trafen sie sich öfter, schlossen so etwas wie Freundschaft. Und als Ida, die nur gelegentlich modelt, ansonsten jedoch weder eine auskömmliche Rente bezieht, noch über nennenswerte Rücklagen verfügt, ihre Wohnung verlor, weil ihr die, wie sie nicht wahrheitsgemäß erklärte, wegen Eigenbedarfs gekündigt worden sei, bot Elvira ihr ein Zimmer in ihrem Haus auf dem Lande an. Dies helle, geräumige Zimmer, die Küche, das gefließte Bad und der zauberhafte Obstgarten lockte sie, sind gratis. Aber einen kleinen Haken, der erst am Ende des Telefonats zur Sprache kam, hatte Elviras großzügige Geste denn doch. Vielleicht hilfst du mir ein bisschen wirtschaften und kümmerst dich mit um Ole, sagte sie, als sie merkte, dass Ida ein Stein vom Herzen fiel. Auch wenn der Knabe nie einfach war, allmählich wird er echt schwierig. Ach Gottchen, antwortete Ida, Jungs in der Pubertät und erst recht später sind meine Spezialität. Das ist nun wirklich kein Problem und so eine Dreier-WG jetzt sicher genau richtig für mich oder für uns. Kapitel 2. Nein, dachte Ida, als sie nach einer langen, teuren Fahrt mit einem Kombitaxi, zu der sie sich wegen des schweren Schrankkoffers ebenso schweren Herzens entschlossen hatte, Elviras Anwesen erblickte. Herbert Roths Häuschen am Waldessaum ist das nicht. Doch ein Zurück gibt es auch nicht. Dies unscheinbare, zum Teil hinter bemoosten Apfelbäumen verborgene Umsiedlerhaus wurde zwischen 1946 und 1955 gebaut und ähnelt von vorn einer Kinderzeichnung. Das Dach ein gleichschenkliges Dreieck über einem Quadrat, darin vier kleinere Fensterquadrate, zwei links, zwei rechts und weiter unten in der Mitte ein die Tür darstellendes Rechteck. Das ist das Haus vom Nikolaus, dachte Ida, als sie am Abend ihrer Ankunft noch einmal hinausging, um es genauer zu betrachten. Den Spruch habe ich als kleines Mädchen meinen Buntstiftbildern zugeflüstert, immer wenn ich wieder eins fertig hatte. Und dann nahm ich das Blatt und suchte meine Mutter. Dabei wollte sie es gar nicht, keinen müden Blick war es ihr wert. Es landete ruckzuck bei all den anderen Nikolaushäusern, Strichmännchen und Sonnen in dem Korb neben der Flurgarderobe. Nachbarn hat das Grundstück nur zur linken Seite. Zur rechten grenzt es an eine fast das ganze Jahr über feuchte Wiese, eine Mückenbrutstätte, die deren Pächter die Ortsgemeinde selten mähen lässt, weil das Heu, das sie ergibt, eher fault als trocknet. Der Wald, eine Kiefernholzplantage voller viel zu dicht stehender, mickriger Bäumchen, beginnt gleich hinter dieser Ebene fetten Sumpfgrases, das, wie Elvira erzählte, ihre Kaninchen krank gemacht habe. Ich war so stolz auf meine prächtigen Erdnuckel. Zuletzt hatte ich deutsche Riesen, einen silbergrauen Rammler und drei gescheckte Zippen. Blöderweise fing Ole eines Tages an, sie heimlich mit diesem eklig sauren Grünzeug zu füttern. Vielleicht war auch Schierling dabei oder sonst ein giftiges Kraut. Jedenfalls bekamen die armen Viecher die Scheißerei davon. Sie wurden derart mager und apathisch, dass ich sie schlachten musste. Alle vier am selben Tag. Doch den Braten, den Ole sich womöglich erhofft hatte, er könnte ja sterben, für Kaninchenrücken in Senfsoße, den gab es nicht. Nicht mal in der Tiefkühltruhe sind die Kadaver gelandet. Verscharrt hab ich sie vor seinen Augen. dort unter den Johannisbeersträuchern und dazu Häschen in der Grube gesungen. Das einzige Lied, das er kennt, natürlich von keiner anderen als mir. Der dumme Junge durfte für seine Missetaten nicht noch belohnt werden. Bestrafen konnte ich ihn aber auch nicht. Er weiß ja nicht, was er tut. Seinetwegen, nur seinetwegen, halte ich keine Karnickel mehr, gar keine Tiere. Außer Ole, dachte Ida und schwieg, wie meistens, wenn Elvira von ihrem Enkel sprach. Kapitel 3. Damit die Tür, die sich den verregneten Sommer und Herbst über verzogen hat, nicht ganz so laut knarren möge, legt Ida ihre zarten Hände um deren Klinke und hebt sie an. Doch die Tür zu Elviras Nikolaushaus, wie sie ihr wohl letztes Domizil auch nach 2 Jahren noch bei sich nennt, knarrt trotzdem. In ihrem lindgrünen Morgengewand und den lila Samtpantoffeln, die Elvira schrecklich kitschig findet, betritt sie die Schwelle. Diese Pantöffelchen, denkt sie auf ihre Füße schauend, waren vielleicht mal kitschig, aber teuer auch. Außerdem hat Ole die beiden Plüschbommeln, die ich so mochte, schon am Tag meiner Ankunft unter dem nunmehr gemeinsamen Dach von ihnen abgerissen und sich in die Ohren gesteckt. Ida dehnt sich und hält ihren blondierten Lockenkopf hinaus ins Freie. Ins Freie, warum sagt man so zum Draußen, denkt sie, und dann, Gott sei Dank muss sich diese grausam schwere Eichenholztür nicht gleich wieder schließen, denn heute ist ein herrlicher Tag, sonnig wie lange nicht und erstaunlich warm für die Jahreszeit. Aber Elvira wird darauf bestehen, dass ich ihn nutze, um endlich mal das abgefallene Laub zusammenzuhaken und die Dahlien runterzuschneiden, wegen ihrer schwarz verfärbten Blütenköpfe, die schon im August nicht mehr weiß, gelb oder rosa waren, sondern braun und matschig herabhingen, als schämten sie sich. Der gesteppte grüne Morgenmantel, ein Stück aus besseren Zeiten, unter dem Ida nackt ist, umfließt ihre schlanke Gestalt und glänzt in dem hellen Licht so verführerisch, dass sie sich selbst umarmt, wie früher, als sie manchmal die ganze Welt umarmen wollte. Nein, nicht die ganze, nur ihre. Ida ist tatsächlich noch prima beieinander. Ihr Busen, aus dem nie ein Baby trank, wölkt sich straff über den Silikonimplantaten, die, da sie nicht allzu mächtig sind, nach wie vor halten, was der Chirurg versprochen hatte. Und ihren faltigen Hals kann sie gerade nicht sehen, ebenso wenig wie ihr Gesicht, das sie, sobald ihre in jüngster Zeit allerdings ziemlich spärlich fließenden Model-Einkünfte es erlauben, von Carla, der Dorfkosmetikerin, behandeln lässt. Elvira weiß nichts davon. Die befürchtet, Ida würde sie maßregeln nach dem Motto, wenn du dir solchen Luxus leistest, darfst du dich gerne auch an den Ausgaben für unseren Lebensunterhalt beteiligen. Erst vorigen Montag wieder hatte Carla Idas Gesicht unglaublich frisch für das einer fast 80-Jährigen genannt. Und als die daraufhin ihre botoxglatte Stirn zu runzeln versuchte und doch nur weit aufgerissene Augen zustande brachte, fügte Carla lächelnd hinzu, die Schönheit einer Frau mit solch prächtigen Genen sei eben unvergänglich. Ida, die nicht fast 80, sondern gerade mal 76 ist, pflegt dieses Gesicht wie ein eigenständiges, kostbares Wesen, dessen Zustand ihr nie gleichgültig war. Aber mittlerweile, wenn sie es morgens und abends im Spiegel betrachtet, sorgsam reinigt, eincremt und massiert, kommt es ihr fremd vor, beinahe ebenso fremdkörperartig wie ihre Brüste mit den beiden gefühlstauben, stark pigmentierten Mamillen, die während der Operation, die nun 30 Jahre zurückliegt, unter Vollnarkose abgetrennt und weiter oben wieder angenäht worden und seitdem auf nichts mehr reagieren, sich nicht einmal mehr zusammenziehen, auch nicht bei eises Kälte. Diese Nippel, das Wort Brustwarzen, ist Ida von jeher zuwider, ähneln in ihren Augen, und andere als ihre schauen da eh nicht mehr hin, braunen Fingerhüten oder gebratenen Wurstzipfeln oder den Seepocken auf dem Puckel eines gestrandeten Pottwals, den sie in einem Dokumentarfilm gesehen und der ihr wegen seiner hässlichen Parasiten sogar ein kleines bisschen leid getan hatte. Ja, bis dahin.
Danke. Dankeschön. Ja. Ja, vielen Dank. Schauen wir uns erstmal Ida an. Das ist wirklich eine dolle Figur, finde ich. Die ist komplett auf ihr Äußeres fixiert, so viel können wir vielleicht sagen.
Ja.
Wirkt auch irgendwie schmiegsam, hatte mehrere Sugar Daddies. Aber Ida hat schon auch andere Seiten.
Ja.
Die ist clever.
Ja, so richtig clever ist sie nicht. Aber sie ist cleverer, als sie glaubte, es zu sein. Das findet sie erst heraus, als das Leben sie vor ungeahnte Probleme stellt. Denn nachdem Elvira von uns gegangen ist, plötzlich und unerwartet, wie es in den Todesanzeigen gerne heißt, kommt ja nun diese Manuela, die Erbin. Und Ida fürchtet um ihr letztes Domizil. Also sie ist ja wirklich durchaus erpressbar. Sie weiß ja wirklich nicht, wohin. Und wandelt sich sozusagen um 180 Grad. Meine Oma hat mal gesagt, der Mensch ist wie eine Arche Noah. Es sind alle Tiere an Bord, aber nie sind die auch alle gleichzeitig an Deck. Und damit hat sie irgendwie verdammt recht. Und plötzlich erwachen in Ida irgendwie Talente, von denen sie vorher nie Gebrauch machen musste, weil sie ja doch auf ihre Art eine privilegierte Person war. Und sie wandelt sich wirklich also zur Fleißbiene, zum Putzteufel, zum Hausmütterchen, kümmert sich tatsächlich um Ole plötzlich. Was heißt, sie kümmert sich, sie stellt ihm irgendwie Klappstullen vor die Türe und Cola und Bockwürste. Ja, weil sie wirklich fürchtet, wenn die andere merkt, also wie soll sie der erklären, was sie überhaupt für eine Rolle spielt in diesem Haus. Diese Rolle kann sie eigentlich auch nur spielen, weil diese Manuela den Kontakt zu ihrer Mutter komplett abgebrochen hatte. Nachdem sie ihren Sohn ihrer Mutter überlassen hatte. Und hausieren geht sie aber mit so einer Lebenslüge, die sie immer prächtiger ausschmückt, wie ihre Mutter ihr dieses Kind entrissen, es gekidnappt und überhaupt und so. Und dabei verschweigt sie komplett, dass sie natürlich froh war, sich um dieses anstrengende, schwierige Kind nicht kümmern zu müssen.
Elvira ist so ein bisschen die Gegenfigur zu Ida, würde ich sagen. Sie ist sehr herrisch.
Übergriffig.
Übergriffig. Und wenn wir an diese Kaninchenszene denken, die Sie eben gelesen haben, dann ist sie auch grausam, finde ich. Also ich mag Elvira nicht.
Sie ist
nicht.
Boshaft.
Mögen Sie Elvira?
Nee,
Elvira?
Deswegen darf die ja schon auf Seite 30 sterben. Während in Ida eine Menge Potenzial ist, das war mir wichtig, dass also unter bestimmten Umständen sich Menschen, auch wenn sie schon lange leben und fortgeschrittenen Alters sind, noch ändern können.
Mhm. Ja, die wandelt sich wirklich oder sie entwickelt sich, das würde ich auch sagen.
Ja, sie entwickelt sich.
Wie ist eigentlich Elviras Verhältnis zu Ole? Also man kann ja eigentlich sagen, Sie haben es eben schon so ein bisschen beschrieben, der liegt da vorwiegend unter dieser Fußballbettwäsche, guckt ab und an Fernsehen,
Fußballspiele,
genau, ole ole. Das geht ziemlich unter die Haut eigentlich. Der kriegt dreimal am Tag kriegt er seine Mahlzeiten. Duschen tut er nur mit einer extra Bockwurst unter der Dusche.
Trotzdem ist ja Elvira seine einzige Bezugsperson.
Ja, aber sie hat ihn auch weggesperrt. Nichts von Inklusion oder so.
Nee, mit Inklusion ist gar nichts. Das ist im Gegenteil. Also man hat den Eindruck, dass sie gar nicht wollte, dass die anderen irgendwie zur Kenntnis nehmen, dass ein solches Wesen in ihrem Hause wohnt.
Ja, also sie hat ihn sich eigentlich, sagen wir mal, gekrallt, kann man schon sagen. Was bekommt Ole genau?
Er ist ein Kaspar Hauser.
Ja, genau. Was bekommt er mit?
Ja, das weiß man nicht. Also die Ida vermutet ja, dass Ole viel klüger oder schlauer ist, als Elvira sich das je vorgestellt hatte. Die glaubt, dass wenn man sich mit Ole mehr beschäftigt hätte, dass da irgendwie, aber er ist schon ein Autist. Das ist er trotz allem. Aber damit hat sich zumindest seine Großmutter auch sehr schnell abgefunden. Mhm. Na? Als er klein war, ging's vielleicht noch, aber nun ist er dieser große Brocken, der nun dauernd irgendwie in seinem Bett liegt und sich ihn runterholt und das findet die irgendwie nicht prickelnd. Ne? Das ist, keift rum, verbietet ihm dieses und untersagt ihm jenes. Also es ist schon Kontakt da, aber es würde niemanden wundern, wenn Ole in einem Wutanfall die tatsächlich geschubst hätte. Ja. Aber das ist nicht nachweisbar. Also die Polizei kommt, Es gibt eine Untersuchung, aber es gibt auch eine zweite gerichtsmedizinische Autopsie. Und auch da ist sozusagen eindeutig eine Fremdeinwirkung nicht nachweisbar. Und sowieso, sagt der Kriminalkommissar, der die Sache als erster in die Hand nimmt, sowieso ist Ole ja nicht schuldfähig. Das hat auch wieder viel Recherche erfordert, weil ich, das ist wirklich also ein unglaublicher Wust von Informationen, ab wann, bis zu welchem Intelligenzquotienten ist jemand schuldunfähig, ab wann ist er vermindert schuldfähig, ab wann ist er eingeschränkt schuldfähig. Das sind lauter so feine Abstufungen, wo man sich immer fragt, ja, also wie können die das so genau feststellen? Weil es geht dann immer, also ab einem IQ von 60 bist du schon vermindert schuldfähig. Vorher bist du schuldunfähig. Aber wie stellen die das fest? Also bei Menschen, die eigentlich noch in der Entwicklung begriffen sind. Und wenn man dann einen Behindertenausweis beantragen muss, erst dann eigentlich wird wieder die nächste vorgeschriebene Untersuchung des Intelligenzquotienten und der kognitiven Beeinträchtigung fällig. Es ist, wenn man sich damit beschäftigt, merkwürdig, weil man sich natürlich fragt, also wenn da jetzt einer ein falsches Gutachten erstellt hat, was ist eigentlich dann?
Ja. Ja? Wie schwer oder wie leicht ist es, über so eine Figur zu schreiben? Es ist schwierig, sozusagen die Balance da zu finden, oder?
Ja, das war nicht leicht, weil ich wollte natürlich auch keine Karikatur aus Ole machen, aus keiner, auch nicht aus diesen Frauen. Das nennt sich epische Gerechtigkeit. Also ich musste schon ihre Geschichten erzählen, ihre Hintergründe, damit man versteht, warum die überhaupt so sind, wie sie sind. Ja, und das gilt natürlich in noch viel größerem Maße für Ole, der auch kein schöner, also der einfach auch ein komisches Gesicht hat. Also schon als Baby merkte man das mit dem, was nicht stimmt. Ne? Ich kenne natürlich solche Menschen aus meiner früheren beruflichen Tätigkeit. Ich habe ja lange auf der Psychiatrie gearbeitet und eben auch einmal ein halbes Jahr mit sozusagen psychiatrisch betreuten Kindern. Mhm. Ne? Also Kindern und Heranwachsenden.
Es gibt ja noch eine Person, noch eine Figur, Manuela, die schwere Depressionen hatte, auch in der Psychiatrie war. Würden Sie sagen, dass...
Na, die hatte eine Wochenbettdepression. Mehr war da nicht. Ansonsten ist die nicht besonders depressiv. Die ist ziemlich munter. Besonders, wenn es darum geht, Ida rumzuschubsen. Ja? Das macht die sehr gerne.
Sie sind, denke ich, durch diese Arbeit in der Psychiatrie sensibilisiert für die Thematik. Wie stark ist eigentlich mittlerweile die Akzeptanz in der Gesellschaft oder der Umgang? Hat er sich verändert mit psychischen Erkrankungen, mit Behinderungen, Einschränkungen allgemein?
Theoretisch ja, praktisch nicht. Mhm. Also es gibt ja Vorschriften und also Inklusion, wie das vonstatten gehen soll, dass Betriebe ab so und so viel Angestellten oder Mitarbeitern so und so viel Behindertenarbeitsplätze schaffen müssen. Das wird irgendwie eingehalten, aber meistens werden diese Behindertenarbeitsplätze dann für physisch behinderte Menschen geschaffen. Also für geistig Behinderte sieht es echt trüb aus. Das ist, da gibt es nicht viele Möglichkeiten, es sei denn, man ist in einer Fördereinrichtung und ist da früh hineingeraten. Aber das trifft ja auf Ole nicht zu.
Ja.
Der war ja nicht mal sonderschulfähig. Auch da habe ich genau recherchiert, ab wann sozusagen der Versuch unternommen wird, ein solches Kind
in die Förderschule zu bringen.
Ja. Und da muss eben auch eine bestimmte Voraussetzung muss da sein, sonst hat es keinen Sinn. Und ich denke, also so wie ich Ole sein lasse, ist er nicht so geistig behindert, wie man ihn eingeschätzt hat. Ein bisschen mehr könnte er schon oder hätte er lernen können. Ja,
ja, und wurde eben nicht gefördert.
Nee.
Würden Sie sagen, Ihr Interesse an den Außenseiterfiguren oder Randfiguren der Gesellschaft hat auch mit den Erfahrungen der Psychiatriearbeit zu tun?
Nicht unbedingt. Vielleicht eher mit mir. Ich glaube, ich bin auch so ein kleines bisschen autistisch. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Also auf jeden Fall sind Figuren, die am Rande sind, also die sind natürlich interessanter, sowieso, per se. Und dann, was mich eben immer aufgeregt hat, dass solche Figuren in der Literatur einfach viel zu selten eine Rolle spielen. Also seit Berlin-Alexanderplatz überhaupt nicht mehr oder so oder kaum noch. Es ist dann von sogenannten einfachen Menschen die Rede und ich wurde auch schon gefragt, warum meine Nicht-Abiturienten sich denn so eloquent ausdrücken können. Du triffst auf taube Ohren, wenn du sagst, dass Bildungsgrad und Intelligenz nicht immer miteinander zu tun haben. Und das ist eine ganze Menge. Ich glaube, die besten Bücher würden Analphabeten schreiben, wenn sie denn schreiben könnten. Ja, ja, mich interessieren sowieso die Widersprüche, auch die Widersprüche in den Menschen. Und ich habe noch nie in meinem Leben einen sogenannten einfachen Menschen getroffen. Also wenn es nach meiner Erfahrung geht, sind die sogenannten einfachen Menschen die kompliziertesten von allen. Ja, und das interessiert mich. Meine Güte, also Ehen in Philippsburg hätte ich nicht schreiben können. Ja, was soll ich sagen? Das ist. Ich habe auch zu wenig Erfahrung mit der bürgerlichen Mittelschicht. Ja, ich habe die längste Zeit in der Psychiatrie gearbeitet, vorher Schriftsetzer gelernt und wohne im Berliner Wedding. Das ist ja nun auch nicht Zehlendorf oder Charlottenburg. Also wie auch immer. Also mein Erfahrungsumfeld ist mehr von solchen Menschen behaust, bewohnt, würde echt zu weit gehen, als von jenen anderen. Ne? Und das spiegelt sich dann auch in dem wieder, was mich beschäftigt und worüber ich schreibe. Oder wovon ich schreibe, worüber. Die Perspektive gefällt mir schon nicht, weil das wäre ja dann schon so von oben drauf gucken.
Noch mal ganz kurz zum Thema Lebenslügen. Manuelas Lebenslüge hatten Sie schon gesagt. Was ist Idas Lebenslüge?
Idas Lebenslüge ist, die sagt, und das hat doch funktioniert mit den Männern oder etwa nicht. Also Ida hat erst gemerkt, dass das nicht mehr geht, als der Lack ab war. Als das einfach nicht mehr funktionierte. Und dann ist ja auch nicht mehr viel eingefallen. Ihre Lebenslüge ist eigentlich, dass sie immer noch nicht so richtig realisiert hat, dass diese Zeit vorbei ist und dass die Schönheit auch nicht wiederkommt. Ne?
Jetzt hören wir noch ein Stück aus dem Roman Unser Ole, und zwar nach Elviras Tod.
Also, Manuela, die Tochter der toten Elvira, ist zu Ida und Ole gezogen, weil sie ja das Häuschen erben wird. Doch immer noch fürchtet sie sich vor ihrem Sohn, den sie so lange nicht gesehen hat. Sie deklariert ihre Furcht natürlich auch so, sie neigt echt zu der Annahme, dass der Ole die Elvira geschubst hat und dass sie deswegen zu Tode gekommen ist. Also eigentlich hält sie ihn für einen Mörder. Das ist natürlich gut für sie, denn das besänftigt ein bisschen ihr schlechtes Gewissen. Der Morgen des Beisetzungstags ist angebrochen. Endlich, denkt Ida, als sie am 20. Dezember kurz vor 8 Uhr erwacht, sich aufsetzt, den Kopf hin und her wendet, um die Verspannungen im Nacken zu lösen. Doch die ruckartigen Bewegungen verstärken den Schmerz nur und der wiederum reaktiviert die Angst. Denn sie begreift, dass mit dem soeben gedachten endlich auch ein anderes Ende näher kommt. Nicht das endlichste aller ihr noch bevorstehenden Enden, aber wahrscheinlich das Ende ihrer Duldung hier. Dem Anlass entsprechend hergerichtet deckt Ida den Tisch, diesmal für drei, obwohl sie stark bezweifelt, dass sich der so gar nicht mehr umgängliche Ole zu ihnen setzen wird. Als das Frühstück bereitsteht, nimmt Ida ihren für heute schwierigsten Part in Angriff. Sie geht hoch zu Ole, den sie wie zu erwarten war, bis über den Schopf eingemummelt in seinem Bett vorfindet. Kramt aus der Kommode daneben Unterwäsche, ein paar Socken, eine Jeans und einen grauen Pullover hervor, stapelt all das in der richtigen Reihenfolge auf einem Stuhl und rüttelt den Schlafenden mehrfach und von Mal zu Mal heftiger. Irgendwann hat sie ihn so weit, er wirft die Decke zurück, hebt seinen massigen Oberkörper, blinzelt orientierungslos. »Na los, Ole«, wispert sie, »wir müssen zur Oma.« Und das Wunder geschieht. Ole setzt sich, streift die Schlafanzugsjacke und Hose ab. Für einige Sekunden erblickt Ida seinen weißen Kugelbauch und das helle Schamhaar zwischen seinen Schenkeln. Sieht aus wie bei einem Mädchen, denkt sie, vom Schniepel keine Spur. Und doch war wohl gerade der die Ursache für die ganze Tragödie. Ole lässt sich Stück für Stück seine Sachen reichen und sagt hoffnungsvoll, »Oma?« Gemächlich, aber ohne Idas Hilfe, zieht er sich an, nur mit den Schnürsenkeln der nagelneuen schwarzen Lederschuhe in Größe 52, dem letzten Geburtstagsgeschenk von Elvira, kommt er nicht zurecht. So ein Unsinn, denkt Ida, warum hat sie ihm nicht wieder Sneaker mit Klettverschluss gekauft? Er kann nun mal keine Schleifen binden, das wusste sie doch. Aber dann beugt sie sich hinab zu Oles Füßen und tut, was sonst Elvira getan hätte. Als die beiden die Küche betreten, ist Manuela bereits fertig mit dem Frühstück. Auch sie trägt eins von Elviras schwarzen Kleidern. Ole sieht die Fremde, weicht zurück in den Flur bis zur Treppe, lässt sich auf die unterste Stufe plumpsen und senkt den Kopf. Ida, die um ihren Erfolg fürchtet, schmiert rasch ein Streichwurstbrot, das sie ihm zugeklappt in die Hand drückt. Und hier, sagt sie halblaut, ist ein Glas Orangensaft für dich. Iss und trink, dann freut sich die Oma Elfi. Manuela runzelt die Stirn, versteht jedoch augenblicklich Idas List. Der Bengel denkt, sie scheint tatsächlich vergessen zu haben, was er gemacht hat. Und zu glauben, dass er gleich seiner Oma begegnen wird. Und irgendwie stimmt das ja auch. Ida, die nicht einmal ihren Kaffee angerührt hat, räumt schnell noch die Esswaren weg und das Frühstücksgeschirr in die Spüle, nimmt die drei langstieligen weißen Rosen aus dem Scheuereimer darunter. Eine für Manuela, eine für sich, eine für Ole. Danach Manuelas Teddymantel, Oles blaue Daunenjacke und ihren wattierten Trenchcoat von den Garderobenhaken. Zuletzt zieht sie die widerspenstige Haustür zu, die Manuela abschließt, zweimal, wie vor einer Reise. Und schon wandern sie los, Manuela an der Spitze, Schlusslicht Ida, Ole mit großem Abstand zu seiner Mutter zwischen den beiden. Für diese Choreografie hat Ida gesorgt, denn sie will den Jungen im Blick behalten. Die drei gehen erst den in Richtung Dorf führenden Trampelpfad entlang, dann auf die Hauptstraße. An der Friedhofspforte empfängt sie ein barhäuptiger älterer Mann in einem schwarzen Daffelcoat. »Ich bin Herr Moll, Ihr Bestatter vom Institut Simmering«, sagt er. Neben ihm steht Carla, die Dorfkosmetikerin, und sonst niemand. Carla reicht erst Ida, dann Manuela die Hand, Ole verweigert sich. Herr Moll murmelt seinen Beileidsspruch, hat jedoch keine Hand frei, denn die Urne, die er gleich vor den Hinterbliebenen hertragen wird, ist ziemlich groß. »Ja, dann wollen wir mal«, sagt er, »ich habe auch ein paar Abschiedsworte dabei.« Der Bestatter greift sich unwillkürlich an die Manteltasche, die von Ida ausgesuchte bläulich schimmernde Öko-Urne wackelt, doch blitzschnell ist seine Hand zurück und verhindert im letzten Moment deren Absturz. Bis zum offenen Grab in der Mitte der sechsten von etwa 30 Reihen sind es nur einige Meter. Links neben dem Loch auf einem vierbeinigen Gestell befindet sich eine mit Sand gefüllte Schale, rechts eine weitere, die ein Kränzchen aus Myrte, weißen Lilien und gelben Chrysanthemen bedeckt. Dort hinein setzt Herr Moll die Urne. Er starrt für 2-3 Minuten schweigend in die Grube. Dann holt er den Zettel, dessen er sich eben mit dieser riskanten Handbewegung vergewissert hat, aus der Tasche und verliest seinen kurzen Text. Etwas von einem erfüllten Leben voller Tatkraft und Aufopferung, das tragischerweise unerwartet verlosch, von ewiger Ruhe und Geborgenheit im Schoße der Erde. Standardphrasen, die selbst wirklich traurigen Trauergästen keine Träne entlockt hätten. Der Simmering-Profi zieht aus dem Gefäß, das Elviras Asche enthält, 2 Schlaufen hervor, die länger und länger werden, hebt das nun schwebende Ding über die Graböffnung und seilt es ab, feierlich langsam, Zentimeter um Zentimeter. Aber plötzlich, so dass alle, besonders der Bestatter, erschrecken und die noch nicht am Grunde der Grube angekommene Urne erneut zu kentern droht, unterbricht Oles Rabenstimme die Stille. »Und Oma, wo ist Oma?« »Na dort, du Dummerchen«, zischt Ida auf die schlingernde Urne weisend. »Nein«, krächzt Ole, jede Silbe einzeln betont, »das ist nicht Oma Elfi.« Er wiegt sich erregt hin und her, dreht sich weg, als wolle er diesen ihm unheimlichen Ort verlassen. Doch nach ein paar Tippelschritten nach links und rechts bleibt er stehen, ratlos, die Augen weit aufgerissen. Unglaublich, denkt Ida, das waren ja zwei komplette Sätze mit Subjekt, Objekt, Prädikat, besinnt sich aber sogleich und rettet die Situation. Die Oma wartet zu Hause, sagt sie. Dort wartet auch ein Kuchen. Den hat sie für dich gebacken. Sie wollte bloß, dass du mal rauskommst aus deiner stickigen Bude und uns hilfst, einen Schatz zu verbuddeln. Siehst du das große blaue Ei? Da ist er drin. Und nun müssen wir ihn zuschütten mit dem Sand hier. Los, du fängst an und merk dir die Stelle, sonst findest du den Schatz nicht wieder. Ole greift begeistert in den feuchten Sand, schmeißt einige Handvoll hinab in die Grube. Es geht ihm nicht schnell genug. Er hebt die Schale vom Gestell und kippt sie aus. Dabei entgleitet ihm das schwere, gusseiserne Teil. Oder war es Absicht? Jedenfalls landet nach all dem Sand auch die Schale auf dem Haufen, der das ovale Gefäß dank Ole schon jetzt nahezu komplett bedeckt. Und so endet das obligatorische Sandwerfen, ehe sich die anderen an dem Ritual beteiligen konnten. Die müssen sich nun damit begnügen, Elviras sterblichen Überresten das nachzuschicken, was sie sonst noch dabei haben. Ida eine weiße Rose, Manuela eine weitere, nur Oles Rose fehlt, nicht mal Ida weiß, wie und wo sie ihm verloren gegangen ist. Einzig Carla wirft ihre roten Amerillen nicht hinunter zu den zwei armseligen Blümchen, sondern legt sie neben den kleinen Kranz, der am Anfang der Zeremonie den Fuß der Urne umfing. Diese beiden Gebinde und das Kränzchen und mein prächtiger Strauß kommen doch auf den Grabhügel, sagt sie. Ja, ja, bestätigt Herr Moll, das stimmt so. Ich glaube, wir sind hier fertig. Was sonst noch zu tun bleibt, erledigen die Friedhofsgärtner. Er wendet sich abrupt, ohne einen Abschiedsgruß der Pforte zu und marschiert los. Ida, Manuela, Carla und Ole folgen ihm, ein wenig irritiert. Ida gibt Acht, dass Ole zwischen ihr und den beiden Frauen bleibt, entspannt sich aber bald. Der wird nicht davonlaufen, denkt sie, er kennt ja den Heimweg nicht.
Ja, ganz berührende Szene, auch mit dem lieben Ole. Danach beginnt der nächste und ebenso heillose Teil dieses Prosadramas, den wir jetzt aber nicht verraten. Sie haben mal gesagt, ich meine in Ihrer Frankfurter Poetikvorlesung, Sie wollten von Ihren Figuren auch immer etwas Neues erfahren. Bei welcher ist Ihnen das im Roman besonders gelungen?
Eigentlich nur bei Ida.
Echt?
Also bei der war klar, dass die muss sich entwickeln, die muss sich verändern, aber dass sie dabei auch profitiert. Davon, dass sie sozusagen das Leben aus einer anderen Perspektive kennenlernt. Also sie, die sich immer hat bedienen lassen und so. Dass sie das irgendwie, ja, also die zum Beispiel bemerkt eigentlich, dass Manuela in einer ähnlichen Situation ist wie sie selbst.
Spiegelt sich, ne?
Sie spiegelt sich in ihr und versucht auch mit ihr zu reden. Also die entwickelt so... so küchentherapeutische Ansätze, um das mal so zu sagen. Und das erreicht diese Manuela sogar irgendwie. Es gibt natürlich eine Szene, wo Manuela dann irgendwie sagt, also die wundert sich sowieso über diese Dinger bei dieser alten Frau. Und irgendwann sagt sie jetzt, und
über die Brüste.
Genau, ja. Und irgendwann sagt sie, darf ich die denn mal sehen? Und dann knöpft Ida tatsächlich ihr Kleid auf. Wie ein Profi im Grunde, so wie in einer Piepshow oder so. Und sagt, aber nicht anfassen, nicht anfassen. Und macht die Sache wieder zu und dann sagt Manuela fröhlich, also wenn das Erbe endlich durch ist und sie an die Kohle kommt, dann lässt sie sich auch sowas machen. Und da erklärt ihr dann Ida weise und nachsichtig, warum das so easy dann doch wieder nicht ist.
Ja, ja, die freunden sich auf jeden Fall an.
An Freunden würde ich es nicht nennen, aber sie nähern sich an.
Sie nähern sich an, genau.
Sie nähern sich an und dann passiert ja noch etwas. Also eigentlich ist das ja eine Novelle mit zwei Gelenkstellen. Also die erste ist da, wo Elvira zu Tode kommt. Na, eigentlich mit drei. Die zweite ist, als Manuela, wie zu erwarten war, ins Haus kommt. Und die dritte wird nicht verraten.
Genau.
Und die hat nun unbedingt mit Ole zu tun. Der führt nochmal eine Wendung in der Geschichte herbei, mit der nun wirklich niemand gerechnet hat. Ich glaube nicht mal der Leser, bis er zu der Stelle
Sie
kommt.
Sie denn? Ja. Haben Sie mit der Stelle gerechnet?
Ja, ich musste, ich kann immer erst anfangen, wenn ich den Schluss kenne.
Okay.
Das ist so. Und da ich ja von der Erzählung her komme, und auch wenn es dickere oder längere Erzählungen sind, so wie die hier, wenn man einfach so drauf losschreibt und den Schluss nicht kennt, dann fehlt der Spannungsbogen. Das kann ich schwer erklären. Wenn das Ende schon da ist, dann zieht sozusagen das alles dahin. Und dann hältst du dich nicht so viel mit Nebensächlichkeiten auf oder mit irgendwelchen Fransen und Girlanden, sondern bewegst dich schon in einem relativ forschen Bogen auf diesen Schluss zu.
Sie haben mal gesagt, Schreiben sei für Sie kein Spaß.
Nee.
Kann man sich jetzt eigentlich gar nicht vorstellen, ne? Also einerseits.
Ja, hinterher weiß ich auch genau, was ich wie und warum gemacht habe. Ich schreibe ja das nicht in einem Ritt durch, sondern ich bin ja unheimlich sprachkonzentriert. Ich hasse Redundanzen, Wortwiederholungen, all solche Sachen kann ich überhaupt nicht leiden. Und Schreiben hat bei mir viel mit Streichen zu tun. Alles, was überflüssig ist, muss raus. Das ist eigentlich der Hauptteil. Ich darf mich nicht in meine Figuren verlieben. Vielleicht sind die auch deswegen so, naja, keine Herzensbrecher. Ja, also ich muss einfach...
Ach, Ole mag man dann schon wirklich
doch,
sehr gerne.
Doch, Ole gern. Und vielleicht
Ole
auch
mag
Ida.
Man wirklich ja, sehr gerne, ja.
Doch, das ist auch so, dass Ole dieser weiße Elefant im Raum,
ja,
der muss natürlich am Ende der sein, der, naja, vielleicht noch am meisten die Gemüter berührt. Ja.
Genau. Danke, Katja Lange-Müller, dass Sie da waren mit Ihrem aktuellen Roman Unser Ole, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Mein Name ist Anja Brockert. Ihnen allen noch einen schönen Abend.
Das war SWR Kultur vor Ort aus dem Literaturhaus Heilbronn. Das Gespräch haben wir am 16. September 2024 aufgenommen.